Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Drach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Was kannst du uns alles über die Darmgesundheit erzählen, liebe Birgit? Ja, diese Frage habe ich der Frau Dr. Birgit Dinne-Witzer gestellt. Sie ist Allgemein- und Viszeralchirurgin und lebt in Steyr. Und wir haben in diesem Interview über einige Themen gesprochen, die in unserer Gesellschaft noch immer ein bisschen schambehaftet sind. Aber höre gern rein. Liebe Birgit, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich. Heute klappt's bei uns beiden. Letztes Mal hatte dein Computer ein Problem und bei mir ist irgendwas schiefgegangen. Aber heute sitzen wir hier in alter Frische.
Ja, danke für die Einladung. Wir zwei busy women.
Genau,
endlich schaffen wir es einmal.
Wir haben es geschafft und gehen gleich in medias res. Nämlich zu meiner ersten Frage, Birgit. Du bist Allgemein- und Viszeralchirurgin. Mhm. Die Frage ist, Allgemeinchirurgin, ich glaube, das kann man sich recht gut vorstellen. Was ist denn eine Viszeralchirurgin?
Ja, allgemeine Viszeralchirurgie ist ja Medizinerhochdeutsch für Bauchchirurgie im Prinzip. Und ja, ich bin vom Grundberuf her Chirurgin, bin aber im ersten Ausbildungsjahr schon in die Endoskopie gerutscht und das sind die Spiegelungen, also die Magen- und Darmspiegelungen, habe dann auch wesentlich mehr als das gemacht in der Endoskopie, also auch Gallenwegsspiegelungen und so. Viele Dinge für Krebspatienten auch und Patientinnen und hat großen Spaß gemacht auch. Aber so bin ich zur Liebe zum Darm gekommen eigentlich auch. Zuerst im Bauch mit den Operationen, wo ich das ganz faszinierend fand und dann einfach von innen den Darm zu sehen.
Du schaust dir den Darm von innen an.
Ja. Einmal von außen, von innen. Und das hat mich einfach immer schon fasziniert. Und im Laufe der Jahre hat mich das wahnsinnig gestört, dass es Patientinnen und Patienten gegeben hat, die so großen Leidensdruck hatten, aber man hat nichts gesehen in der Endoskopie. Und sie sind die letzte Hoffnung, Magen-Darm-Spiegelung, endlich findet man, warum ich solche Schmerzen habe. Und meistens wusste ich dann schon vorher irgendwann, dass ich da nichts sehen werde. Und das ist das Reizdarmsyndrom und das hat mich fasziniert. Und da bin ich dann in die ganzheitliche Richtung gegangen und habe dann Pflanzenheilkunde studiert noch und habe Nährstoffmedizin gemacht und habe einfach ganz viel rund um das Reizdarmsyndrom gelernt bin in die Praxis gegangen, so halb und habe dann einfach großen Spaß gefunden, daran Menschen kennenzulernen und zu wissen, warum da solche Schmerzen da sind.
Und diese Beschwerdekunde kommen. Genau. Und jetzt bist du selbstständig in einer Praxis. Genau. Dort hast du deine schönen Geräte in den Magen und Darm, oder? In beides rein.
Genau. Nein, in der Praxis eigentlich gar nicht. In der Praxis habe ich das nicht. Ich bin in einem Endoskopiezentrum, also wo ich die neuesten Geräte habe. Das war mir ganz wichtig, dass ich Krankenhaus-Setting habe im Prinzip mit ganz viel Überwachung und so, wie ich das gewöhnt bin, dass ich da keine Abstriche machen muss.
Ja.
Und in der Praxis mache ich Nährstoffmedizin und Proktologie, also das ist die Enddarmdiagnostik und Therapie, also Hämorrhoidengeschichten und so weiter. Und Reizdarmsyndrom, Gespräche, ich mache auch Atemtherapien, das sind so für Long-Covid und chronisches Fatigue, also Müdigkeitssyndrom, solche Dinge. Also es hat sich ums Reizdarmsyndrom einfach ausgeweitet und macht mir riesen Spaß.
Ich sehe schon, alles rund um den Darm ist dein Steckenpferd.
Genau. Richtig,
und
genau.
Da schließen sich ja schon viele Fragen an. Also als ich erzählt habe, ich mache ein Interview mit dir, da haben mir einige Freundinnen gesagt, oh Gott, Darmspiegelung, das wollte ich auch einmal machen. Aber ich habe richtig große Angst davor, weil da wird ja so herumgestiertelt. Ne? Und der andere Punkt ist dann auch noch, da gibt's ja eine Narkose, ne? Und eine Vorbereitung. Und da habe ich eigentlich total Angst davor, ja. Bei meinem Papa war das auch vor ein paar Jahren so, oh Gottes Willen, das ist ganz, ganz schrecklich. Und ich kann dir da Entwarnung geben. Der hat es dann eigentlich sehr angenehm gefunden, weil, Spoiler, man kriegt da gar nichts mit, ja. Als Patient da liegt, ja. Also du siehst ja nicht, wie jemand hinein.
Nein.
Ja, aber vielleicht magst du das meinen hauptsächlich weiblichen Zuhörerinnen erklären,
ja,
wie das so abläuft und warum wir keine Angst haben müssen.
Ja, sehr gerne. Also es kommen ja zu mir viele Frauen auch und also Frauen suchen, glaube ich, auch Frauen und gerade in dem Bereich, in dem sensiblen Bereich und deswegen habe ich auch großteils Frauen in meiner Praxis und kenne so diese Pain Points. Das eine ist eben diese Narkose, diese Kontrolle loszulassen und Angst zu haben, wache ich wieder auf, was passiert mit mir?
Da gibt
Das
es die
kann ich.
Narkose-Risiko, also das
Genau,
ist
richtig,
wieder ein
ja.
großes Angstspektrum da.
Genau, richtig. Nur da kann ich wirklich Entwarnung geben, weil es diese Medikamente erstens schon lang gibt und zweitens sind die sehr, sehr sicher. Ich arbeite mit Propofol. Das ist ein Hypnotikum, das ein Narkosemittel ist. Das heißt, wenn ich ganz gezielt das so spritze unter Überwachung, dann nehme ich nur das Bewusstsein. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man nur in die erste Stufe rutscht, in diese Sedierungsstufe, in die Dämmerschlafstufe, wo ich jemanden auf starken Schmerzreiz auch gut wecken kann. Das heißt, es ist so ähnlich, wie wenn man gut schläft in der Nacht und dann kommt er und zwickt dich und dann wachst du auch auf. Und es ist mir auch wichtig, dass der Körper meines Erachtens, glaube ich, einfach ein Schmerzgedächtnis in sich trägt. Auch wenn ich nicht bei Bewusstsein bin, dann habe ich doch, glaube ich, ein Schmerzgedächtnis, wenn ich jemandem Schmerzen zufüge. Das bleibt irgendwo hängen. Das ist so meine Meinung. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, dass das eine sanfte Darmspiegelung ist, dass nicht nur der Patient nichts mitkriegt, rein vom Bewusstsein her, sondern auch der Körper, dass der schmerzfrei bleibt. Und das merkt man auch während der Untersuchung, wenn eine Darmschlinge zum Beispiel ein bisschen schwieriger ist oder so mehr Darmschlingen da sind. Das ist ganz individuell verschieden. Dann spürt das auch der Körper und zeigt mir das. Das heißt, diese Bauchpresse wird angespannt und damit kann ich nicht einfach vorschieben. Also könnte ich, dann mache ich Schmerzen, wenn es mir egal ist, so ungefähr. Aber ich kann das auch so machen, dass ich weiß, ich stelle das Gerät anders hin, ich muss einfach anders endoskopieren, die Sedierung ein bisschen tiefer machen oder einfach so, dass das sanft ist und sicher. Weil wenn ich gegen Widerstand auch arbeite, dann ist es natürlich vom Risiko auch wieder größer. Und daher bin ich ein großer Fan von Propofol, weil das
Ja, auch
sehr
extrem lange erprobt, Propofol. Also
genau. Und
nicht
es
erst
ist
seit
eben auch
gestern.
so, dass es wirklich, es hat eine Halbwertszeit von ungefähr, ja, von ein paar Minuten, wo wirklich in diesen Dosierungen, das nach 10 Minuten wieder draußen ist aus dem System, wenn die Spiegelung vorbei ist, ist man wieder wach. Aber man schläft durch. Subjektiv ist es wie eine Vollnarkose. Also subjektiv kriegt man gar nichts mit, außer einen angenehmen Schlaf. Und man schläft auch mit Propofol total angenehm ein. Das ist jetzt nicht so, dass man so ausgenockt wird. Also im Nachhinein, vielleicht kommt es einem so vor, aber es ist das Einschlafen sehr angenehm. Und ich mache ja auch Darmhypnose. Und macht die medizinische Hypnose dann auch noch mit. Das heißt, es wird ganz sanft eingeleitet und es ist wirklich nichts zum Fürchten und keine Kontrolle abzugeben, sondern es ist ganz ein feines Schlummern.
Man
Das
macht
ist
mit dir
wirklich.
einfach ein Schläfchen
Genau.
und wacht auf
Ja.
und weiß mehr über seine Darmgesundheit.
Richtig.
Wie lange muss ich denn dafür so in etwa beanraumen, also von der Zeitspanne her?
Also die Darmspiegelung ungefähr dauert 20, 25 Minuten. Natürlich, wenn jetzt da Gewächse drin sind, Polypen drin sind, dann kann es schon mal länger dauern. Auch wenn mehrere Schlingen da sind, das ein bisschen schwieriger ist, vergehen 10 Minuten gleich mal. Also alles bis zu einer Stunde ist komplett normal. Für eine Vorsorgeuntersuchung ist es meistens so um die 20 Minuten, plus minus 5 Minuten sowas. Und danach sollte man aber noch monitorisiert bleiben ein wenig. Das heißt, es wird noch Blutdruck und Sauerstoff und alles überwacht, bis man wirklich ganz, ganz wach ist. Also bei mir zumindest. Und nach einer halben, dreiviertel Stunde kann man dann wieder gehen. Aber man kann eben, das Schöne ist, beim Propofol ist, man hat keine sogenannte retrograde Amnesie, also man hat keinen Gedächtnisverlust.
Ja,
Das
das
heißt,
ist
ich kann ganz normal mit meinen Patientinnen und Patienten sprechen danach, was ich gesehen habe. Und in 99% der Fälle weiß ich auch, was das für Gewächse sind. Das heißt, die Geräte sind mittlerweile so gut, dass ich reinzoomen kann, ich kann Farbfilter verwenden und ich weiß ganz genau, welches Stadium dieses Polypens, dieses Gewächses da ist und wann die wieder zur Kontrolle kommen sollen. Natürlich muss man die Histologie abwarten. Es wird unter Mikroskop natürlich untersucht, eine Endbesprechung gibt es natürlich noch, aber so die erste, da weiß man eigentlich schon, was Sache ist und worum es geht. Und ja, ich selbst muss sagen, in meinen 15 Jahren Erfahrung jetzt in der Endoskopie, es ist wahnsinnig schade, wenn man etwas findet, was nicht sein hätte müssen. Weil die Darmspiegelung ist die einzige, die allereinzigste Vorsorgeuntersuchung, die therapeutisch ist. Das heißt, wo ich nicht nur schauen kann, wie beim Brustkrebs-Screening, wo ich zufällig zum richtigen Zeitpunkt da bin, sondern ich kann schauen und was machen. Ich kann Darmkrebs zu nahezu 100% verhindern. Ja. Und das ist das Tolle dran, weil ein Polyp, so ein kleines Wuckigewächs, das ist weg.
Das
weg
kannst du weg. Ja wie nichts einfach wegzwicken.
Ja, ne? Genau. Und das ist einfach, das wächst nicht mehr. Und wenn das wachsen darf, dann wird es irgendwann Darmkrebs. Und das ist nicht ein, das wird vielleicht irgendwann Darmkrebs, sondern das wird dann Darmkrebs. Punkt. Und das ist nur eine Frage der Dauer. Das heißt, es gibt Polypen wohl, die einfach wie wildes Fleisch sind, so die einfach nie weiter wachsen, ja. Aber die Mehrheit sind einfach Polypen, genau, die gutartig und dann bösartig werden, ja.
Ja, das ist ja in einigen Tumorerkrankungen so. Und gerade wie du sagst, das wäre eine wirklich schlaue Geschichte, wenn wir das Krankenbild machen. Aber es ist ja eben auch so ein bisschen ein Angstgefühl dabei. Ne?
Richtig. Natürlich, es gibt natürlich auch das Risiko, das größte Risiko, was passieren kann, dass ich mit dem Gerät durch den Darm durchstoße, ein Loch mache. Das ist lebensgefährlich, beziehungsweise muss dann operiert werden. Oft in auch gut 2/3 oder bis 90% der Fälle, je nachdem, welcher Endoskopiker das ist oder welche Möglichkeiten ich habe, kann ich das Loch schon wieder zumachen. Ich sehe das ja. Nur, erstens passiert das extrem selten. Das ist so ähnlich, wie wenn ich über die Straße gehe, rechts und links schaue, bei grün, und trotzdem passiert mir was. Das ist total selten. Die Sicherheit muss natürlich gewährleistet sein, umso mehr, wenn jemand zur Vorsorge zu mir kommt. Das heißt, es zwingt mich nichts, darauf zu kommen. Ich zwingt mich nichts, wirklich da jetzt in einer Zeitspanne rauf zu müssen, sondern das ist ein Bonus. Das ist etwas, was natürlich meine Expertise ist wichtig, dass ich, je höher die Expertise, desto niedriger das Risiko. Je gesünder die Patientin, der Patient, desto niedriger ist das Risiko. Je ruhiger es im Raum ist, je weniger Stress da ist, natürlich, desto niedriger ist das Risiko. Je neuer die Geräte sind, ja, je besser ausgebildet die Schwestern sind, die Pflegekräfte und so weiter.
Ja, genau. Ein ganzes Konvolut an Dingen, die dafür...
Richtig. Und bei der üblichen Vorsorge kommt ja eine Patientin zu mir, die üblicherweise nicht 1000 Operationen oder Bauchoperationen hinter sich hatte. Also auch da ist das Risiko schon wieder sehr viel geringer. Und ich muss ja wirklich dann das Risiko absichtlich so niedrig auch halten, dass ich weiß, bevor irgendwas passiert, das bringt es ja nicht. Also das ist auch das, was ganz wichtig ist. Sonst könnte man die Vorsorge im Screening ja nie anbieten, wenn es so gefährlich wäre. Also die Daten hat man ja auch schon. Ja, ja,
also das ist ja wirklich schon vielfach erprobt. Also genau. Wir können sagen, wir können so ungefähr eine Stunde einplanen, ja, so mit allen.
Genau.
Und dann gibt es ja auch noch eine Vorbereitung, die man macht. Wie schaut denn die aus?
Also, die Vorbereitung ist
so... Da
trinkt
man, glaube ich, irgendwas Feines.
Genau, was ganz Feines. Nein, das ist auch von bis natürlich. Es gibt ganz viele Präparate auf dem Markt. Ich arbeite mit Plan Vue, das ist Französisch für klare Sicht. Und,
Plan Vue.
Und das ist jetzt auf dem Markt so ein Mittel, das gerne verwendet wird. Ich verwende es schon lange, weil das... einfach super funktioniert. Man muss nur zweimal 1,5 Liter trinken. Das heißt, diese Zeiten, wo man da 5, 6, 7, 8 Liter trinken musste, die sind vorbei. Natürlich, es ist ein konzentriertes Bittersalz mit irgendeiner chemischen Mango, die vorbeigelaufen ist. Also gut, ist anders. Nur so schrecklich ist es auch nicht.
Aber es ist jetzt kein Gourmet-Restaurant, wo man hingeht, sondern...
Und es ist auch nicht, also ich finde es nicht so schrecklich. Also seit ich habe es selber auch schon gemacht, ja. Und ich muss jetzt sagen, seit ich es selber gemacht habe, habe ich jetzt leider weniger Mitleid mit Patienten. Also, es gibt viele Tipps und Tricks. Das heißt, ich darf das nicht runterstülpen, ex und hopp, weil dann kommt es wieder rauf. Das ist einfach so konzentriert, dass das der Magen nicht mag.
Ja, du
ich muss viel dazu trinken.
Quasi.
Genau, ja, und ich muss dazu einfach viel trinken, wenn ich kann klare Flüssigkeiten dazu trinken. Das heißt, sogar schwarzen Kaffee ohne Milch kann ich trinken. Ich muss auch Zucker dazu trinken, damit ich meinen Kreislauf unterstütze. Elektrolytgetränke, ja. Also wenn ich den Kreislauf habe und unterstütze und meinen Magen schon beruhige mit Tee, mit Honig und so weiter, dann funktioniert das. Super. Also das ist wirklich nicht so schlimm. Und ich habe ja Zeit. Das heißt, üblicherweise, wenn ich jetzt nicht an schwerer Verstopfung leide, dann wirkt es innerhalb von einer Stunde und nach 2 Stunden ist es rausgepfiffen. Ja. Und dann am nächsten Tag mache ich die zweite Dosis und da wieder bin ich nach 2 Stunden fertig. Und
also du hast das aufgeteilt auf 2 Tage, oder?
Mhm, genau,
und
also am Vorabend.
Und dann sich schön entleert, also Vorabend und dann wahrscheinlich am Tag der Gastroskopie.
Genau,
dann hast du alles ausgeschissen, sagen wir mal, wie es ist.
Ja, das ist Ziel ist quasi kamillenteeartiger Stuhl. Also das heißt, ganz soll einfach wie Wasser rauskommen.
Das klingt ja richtig elegant, ja.
Ja, genau. Man ist richtig sauber und man kann es gut als Startpunkt verwenden, wenn man jetzt so will, als Fastenstartpunkt oder als Lebensänderungsstartpunkt, wie auch immer. Dann ist man mal schön sauber und gereinigt und kann dann wieder von Neuem beginnen.
Also ein Reset, das man da bekommt.
Genau,
also,
da Hackerl ist drunter. Und meistens ist es ja so, wenn man nichts findet, dann ist nach 10 Jahren erst wieder die nächste fällig.
Also meine Damen und auch Herren, die jetzt zuhören, Termin ausmachen und eine Darmspiegelung anpeilen.
Ab 45, ja, ganz wichtig. Ja, okay. Weil das ist ja das, die Kassen zahlen das erst ab 50. Beziehungsweise die SVS ist jetzt nachgezogen, die versendet schon fleißig ab 45. Die anderen leider noch nicht, aber Mediziner wissen schon seit einigen Jahren, bei allen Kongressen wird es uns vorgebetet, ab 45 ist die erste Vorsorge fällig.
Und weißt du, wie das in Deutschland ist? Ich habe ja sehr viele Zuhörerinnen aus dem deutschen
Bereich. In Deutschland, also medizinisch gesehen, weltweit soll es ja 45 sein, nur in Deutschland wird es noch später gezahlt. Ich glaube, okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Frauen und Männer sind da unterschiedlich, weil Frauen länger leben so ungefähr und auch später dazu neigen. Die sollten mit 55 erst oder.
Ach so, deswegen
also Männer mit 50 und Frauen mit 55 wird das erst bezahlt. Also das ist nochmal ein bisschen verschärfter. Okay. Aber medizinisch gesehen, Frauen wie Männer ab 45. Und wenn ein Risiko in der Familiengeschichte ist, das heißt in direkter Linie, Eltern, Großeltern, Geschwister, Kinder, wenn da Darmkrebs da ist, dann ist es 5 Jahre vorm Auftreten des Darmkrebses des Verwandten, beziehungsweise 5 Jahre vor diesem 45er. Das heißt mit 40 beginnen, beziehungsweise wenn jetzt ein Verwandter da ist, der mit 35 Darmkrebs hatte, dann mit
30. Dass du dementsprechend 5 Jahre
genau.
Das
genau.
ist auch gut zu wissen. Wir haben über die längere Lebenserwartung von uns Frauen gesprochen. Mhm. Mein Podcast adressiert sich hauptsächlich an Frauen und Frauengesundheit. Warum ist es gerade für uns Frauen so wichtig, auf unseren Darm zu schauen?
Weil der Darm einfach der Sitz von 80% unseres Immunsystems sind und auch einfach die erste Anlaufstelle für alles, was wir essen, dass wir das, was wir essen, auch reinbekommen. Das heißt, die Darmbarriere beschert uns alles an Hormonbausteinen, an Immunbausteinen, an Entzündungshemmern, an allem, was so da ist. Und wenn wir Mist reinfüllen, dann ist halt auch Mist drin. Und die Darmbarriere mag das gar nicht, wenn nur Zucker und Fastfutter drin ist, weil die Darmbakterien, die dann auch das unser Immunsystem mit unterstützen, die verarmen dann und damit ist auch unsere Darmbarriere oder unsere Darmschicht ist dann chronisch entzündet. Das ist so eine Silent Inflammation, also stille Entzündung, die so unterm Radar läuft, wo man nicht viel merkt, aber trotzdem geht es einem nicht ganz gut. Man kriegt häufig Infekte, man ist deutlich allergischer, also so Neurodermitis flammt leichter auf zum Beispiel. Ja, genau. Und solche Dinge hängen dann alle oft mit dem Darm zusammen. Und dann erst kommen Symptome wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfälle, Verstopfungen. Also diese Dinge, die der Darm halt dann zeigt. Ja? Also wo er dann sagt, so, jetzt ist mir dann genug. Ob man dann hinhört, ist wieder die zweite Frage.
Genau, ja, das ist dann eine andere Geschichte. Aber prinzipiell kann man wahrscheinlich sagen, wenn ich mich ballaststoffreicher ernähre, dann tue ich auch meinem Darm wesentlich mehr.
Natürlich, möglichst bunt, Regenbogen.
Genau, das ist, glaube ich, das, was wir immer wieder propagandieren dürfen, dass es wirklich darum geht, dass wir bunt essen und nicht immer einseitig stark verarbeitete Lebensmittel.
Ja, und es ist ja so toll, weil wir haben in jedem Lebensmittel ist ein anderes Antioxidans. Mhm. Weil Antioxidantien sind ja jetzt in der Supplement-Geschichte ja sehr, sehr trendy, dass für alles ein Antioxidans gibt zum Schlucken. Und ich finde ja, ich bin auch ein großer Fan davon, keine Frage, aber gezielt und nicht in Massen, weil auch die alle auf die Leber gehen können. Und
die Leber muss das auch, wenn man alles verstopft.
Richtig, richtig. Und es ist gezielt, absolut, genau, gezielt, absolut. Aber das ist, wenn man nachdenkt, wie viel bunt ist, kann man sich das alles über die Ernährung auch holen oder vieles, ja.
Ja, und wir bekommen wirklich ausreichend, das muss man schon dazu sagen, wenn wir danach suchen.
Wenn wir wollen,
wollen. Immer. Was ändert sich bei uns Frauen rund um die Wechseljahre? Also da bekomme ich bei ganz vielen meiner Damen, die zu mir die Beratungen kommen, schon mit, der Bauch fühlt sich gebläht an oder sieht auch
Richtig.
gebläht aus. Ja. Lebensmittel, die man früher vertragen hat, verträgt man nicht mehr so gut, habe ich auch selber
Genau.
beim Laufen festgestellt, bei den Gels, die ich bei den nehme, dass ja auf einmal ist mir wahnsinnig schlecht geworden von Dingen, die ich viele Jahre
Immer,
lang
ja genau.
getragen habe. Das heißt, ändert sich bei uns in den Wechseljahren auch der Mikrobiom noch einmal
Ja.
zu all den anderen Dingen, die uns
Genau,
nerven?
es gibt ja, genau. Also wir haben in allen Dingen so ein bisschen die A-Karte da. Und hier auch, ja. Das ist, wir haben ja auch ein, das ist cool, ja. Wir haben ja auch ein nicht nur ein Darmmikrobiom, so nennt man ja die Darmflora jetzt auf Neudeutsch. Mikrobiom, die ist die Gesamtheit der Bakterien. Wir haben auch ein Östrobolom da drin. Das heißt, wir haben auch Östrogenbildner da drin, beziehungsweise Östrogenabbauer da drin. Und wenn wir an Östrogenmangel leiden, wie in den Wechseljahren, dann kommt es zu einem Shift in diesem Mikrobiom und kommt zu einer Schieflage. Das heißt,
Aber eigentlich wie bei den Knochen, weil ich beschäftige
genau,
mich ja sehr viel
richtig, ganz
mit
genau.
der Knochendichte, aber
Richtig.
letztendlich ist sie genau das Gleiche, ne? Dass
Richtig,
diese
richtig,
Auf- und
absolut.
Abbauprozesse vom Östrogen getriggert werden und wenn Östrogen weniger ist, dann wird die Knochendichte weniger.
Richtig, und da
Aber
wird
ist
auch
das
das Mikrobiom
genauso?
verändert sich und verarmt ein bisschen. Und diese Silent Inflammation, diese stille Entzündung der Darmbarriere führt dann meistens dazu, dass solche ungeklärten Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die eigentlich keine sind, oder Histamin spielt dann oft eine große Rolle, so Empfindlichkeiten plötzlich kommen. Und was ganz häufig ist, ist Verstopfungsthematik, also langsamer werden vom Darm. Das betrifft Frauen mehr als Männer. Männer
So eine
betrifft es auch, aber
Trägheit,
deutlich später. Genau, Darmträgheit ist bei Männern auch, aber deutlich später. Bei Frauen wird es auch eher weniger ausgesprochen, mehr akzeptiert, habe ich das Gefühl in meiner Praxis, weil das eh schon manchmal so war in der Vergangenheit. Jetzt ist halt öfter, na ja, greift man
auf dem
halt doch
spricht man
öfter
nicht.
mal zu Abführmitteln. Also ja, das ist, man spricht über das wenig. Und das ist halt dann, gerade in den Wechseljahren spricht man dann nicht mehr draus, dass man darüber, dass man komplett ausgebremst ist. Und man versucht es dann, was die Nachbarin versucht oder die Freundin, und dann funktioniert es nicht. Das macht viel Frust, ja. Man probiert eins nach dem
Der hat so
anderen.
gut geklappt und bei mir klappt es aber nicht.
Genau, richtig. Und das stimmt aber alles auch nicht, weil das ist die bei der es klappt, die hatte vorher nie Probleme zum Beispiel, und dann braucht es halt auch nicht viel. Wenn man vorher schon ein bisschen empfindlicheren Darm auf die Motorik gesehen gehabt hat, dann braucht es auch mehr. Das heißt, es ist ein ganzes Puzzle, wo man zuerst mal schauen muss, okay, welche Puzzleteile braucht es denn? Reichen Probiotika, reichen Präbiotika, also Futter für die guten Darmbakterien, wie das zum Beispiel resistente Stärke ist. Da reicht es zum Beispiel, wenn ich sage, okay, wenn ich öfter mal Kartoffeln abkühlen lasse oder Nudeln abkühlen lasse und dann bildet sich resistente Stärke, dann sind die unverdaulich und dann können die Bakterien da schön fressen, die mir Gutes tun. Reicht es, wenn ich fermentierte Sachen esse? Ja, da sind milchsaure Bakterien drin, die die Motorik auch gut anheizen. Ich finde ja auch am Ernährungsthema, Frauen sind ganz speziell, weil sie Sachen machen wie Intervallfasten, das weißt du auch, ja, und das ist in den Wechseljahren einfach nicht mehr gescheit. Und das ist auch
Aus
für uns
vielen
Frauen
Bereichen ist es
generell
nicht gescheit.
in vielen Bereichen nicht gescheit. Und das ist auch Frauen neigen dazu, morgens, wenn sie Stress haben mit Kindern und so weiter, nichts zu essen, weil da geht's ja nicht. Wenn sie dann Zeit haben, neigen sie dazu, nichts zu essen, weil dann bleiben sie schlanker. Dann in den Wechseljahren ist man es ja schon so gewöhnt und dann essen sie erst recht nichts mehr, weil das Intervallfasten ja eh so super ist, habe ich mir ja schon antrainiert. Was aber dann passiert, ist genau das, dass unser Darm da nicht mitmacht, weil der schläft ja und schläft dann einfach weiter. Der startet dann nicht an. Und dieser Tagesstart mit was Gutem, wie, weiß ich nicht, Müsli Porridge mit Früchten oder was auch dann verträglich sein mag, aber es mit Proteinen, mit Gehalt, das ist so, so wichtig und nicht erst um 12. Und nicht erst dann, wenn es gerade mal brennt und wir Heißhungerattacken kriegen, weil das, was ich dann höre, ist halt dann, na ja, da brauche ich halt dann schon am Abend so diese Süßigkeiten oder Fett und
Natürlich, weil der Körper schreit
genau.
ja irgendwann.
Der schreit nach Kalorien, ja.
Ja.
Und das ist das, was dann Notstromaggregate ist, natürlich. Das weißt du besser als alle anderen. Weil wenn Frauen auf Notstromaggregat laufen und der Darm läuft dann auch auf Notstromaggregat, woher soll er es haben?
Genau das ist es immer. Ne? Ich habe genau das Thema, dass Frauen vom Intervallfasten kommen und sich dann natürlich wundern, dass sie Gewichte nicht steigern können, dass sie Muskeln aufbauen, dass sie trotz des Sports übermüdet sind. Und ich bin wirklich kein Fan vom Intervallfasten, weil ich sage, wie soll das funktionieren, wenn du dem Körper nichts zuführst? Wie soll er auch nur ansatzweise Leistung
Es
bringen?
würde gut funktionieren, wenn man die Nährstoffe hinbekommen könnte in dieser kurzen Zeit.
Aber
Nur
das
das, ich möchte eine sehen, eine Person, die im Leben steht, möchte und nicht nur auf die Ernährung schaut und wirklich.
Geht mit einem vollgefüllten Tag überhaupt
Nein,
nicht. Ja?
nein.
Also, geht
also
mit
bin ich
den
überzeugt
vielen
davon, dass
Füßen.
das nicht geht. Genau.
Dann fällt halt das Essen, fällt irgendwo unten runter und dann will man halt doch krafteln oder man will
Genau.
laufen gehen und es
Genau.
funktioniert halt. Also
Und
übernimmt
ich
halt
bin
cool wieder.
überzeugt davon, die, also gerade die, die mir Ernährungsprotokolle bringen, ich kenne kaum eine, die sich überversorgt. Das sind Unterversorgungen oder gerade mal so Versorgungen. Aber das ist meistens das, was fliegt, ist das Protein. Und das ist so wichtig für uns Frauen in den Wechseljahren und eben für den Darm auch die Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe sind meistens dann auch so am Rande, ja. Weil das ist oft bei Frauen Stressessen, eben am Abend so mal schnell und in der Früh nix und unregelmäßig, heute geht's halt nicht. Also sich zurückzustellen, das ist, glaube ich, bei Frauen so ein bisschen das Thema.
Ein großes Frauenthema. Also hier ist unser Appell, Zeit fürs Essen nehmen. Und
Ja,
bewusst
nur
essen,
essen, Genuss
Frauen
essen, ja.
das
Weil mit
Genuss.
vollem Tank fährt sich's leichter. Auch
Ja,
der Darm fährt sich dann leichter.
absolut. Wie sieht das aus, wenn ich eine Hormonersatztherapie nehme? Also wenn ich
Dann
Östrogen,
verbessert sich das. Das ist,
Transdermal.
ja, nur Verstopfungen, die halt länger schon dauern, lassen sich jetzt durch Östrogen oder eine Hormonersatztherapie nicht lösen, aber es verbessert sich. Das heißt, eben das Ernährungsthema lässt sich dann natürlich nicht ändern, aber doch eine Grundlage schaffen, ja. Und man muss schon ein bisschen mehr Anstrengung reinlegen, wenn der Darm lahm wird, dass man dem auch ja, ein bisschen Ei-Ei macht. Ja. Das ist so wichtig, dass man auf den hört und dass auch psychisch ganz viel eine Rolle spielt, weil viele wissen, wenn ich in Urlaub fahre, dann geht nichts mehr. Das ist so typischerweise. Oder wenn Änderungen sagen, dann geht nichts mehr.
Genau, dann
Und
machst du
das
alles zu, im
dann macht
wahrsten
alles
Sinne des
zu.
Wortes,
Genau,
und dann
genau,
funktioniert halt
genau.
der Darm auch nicht mehr, und dann
Richtig. Und
fühlt man sich
das.
natürlich noch aufgeblähter und noch
Genau. Genau. Und Blähungen
unangenehmer.
speziell sind in den Wechseljahren jetzt auch mehr. Also, das ist ein großes Thema. Dünndarmfehlbesiedelung ist ein großes Thema. Das heißt, wenn der Bauch ausschaut wie im 8. Schwangerschaftsmonat am Abend und das immer, dann sollte man schauen, ob man eine Dünndarmfehlbesiedelung hat. Das heißt, Bakterien, die einfach im Dickdarm normalerweise sind, die wandern in den Dünndarm rauf, freuen sich, weil da nichts los ist, weil keine Gegenspieler mehr da sind und
Richtig,
breiten sich
ja.
aus. Ja, wir sind die Pupser der Nation und können alles vollpupsen im
Die haben
Dünndarm und
keine
da geht nichts mehr
Feinde, ne?
weiter.
Die sind
Genau.
gegessen, ja?
Genau.
Muss es
Und
weniger
dann.
Bildnis sehen.
Richtig. Und das geht aber im Dünndarm nicht mehr raus. Und damit machst du wupp. Und es ist ein Schwangerschaftsbauch, der drückt und oft schmerzhaft ist. Und wenn das jeden Tag ist und die Ernährung jetzt wirklich nicht das Thema ist, weil das muss man sich natürlich vorher anschauen auch, ob da jetzt einfach nur ein Trigger drauf ist, wo man sagt, naja, das ist jetzt kein Wunder. Wenn das nicht so ist, dann sollte man einen Atemtest machen, um eine Dünndarmfehlbesiedelung feststellen zu können, weil das ist gut behandelbar.
Schön, das ist gut zu wissen. Ja, und ich glaube, mir ist auch so wichtig zu sagen, dass man keine Angst haben muss vor diesen Ernährungsprotokollen. Es steht ja jetzt niemand da und schimpft mit dir, wenn du irgendetwas gegessen hast, was nicht passt.
Genau.
Sondern das ist ja eigentlich nur, dass man sieht, okay, das könnte, wie du sagst, der Trigger sein. Genau das ist es vielleicht, das dazu geführt
Genau.
hat, dass du hier diese Fehlbesiedelungen hast oder das
Richtig.
schlechter.
Muss man aber vorher auch gut besprechen, ja, weil
Ja.
wenn ich mein Ernährungsprotokoll hergebe, sage ich ja, mir geht es überhaupt nicht um irgendeinen Zeigefinger, ob da jetzt der Prosecco dabei war oder die Sachertorte. Das ist mir völlig wurscht.
Ja,
Es
das
geht mir darum, dass ich nicht die Sachertorte wegnehme, sondern sage, was könnten wir denn dazu oder an dem Tag noch
oder was
mitnehmen,
könnte
dass
man rund um
dies,
die Sachertorte
ja,
machen?
rund um die Sachertorte, damit ich die essen kann, ohne dass ich schlechtes Gewissen
Ja,
habe. Ja.
ja.
Ich soll ja, das Leben soll sich ja erleichtern und nicht erschweren.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Birgit, du hast angesprochen, du machst auch Hypnose.
Mach auch Darmhypnose, ja, genau.
Genau, wie kann ich mir eine Darmhypnose vorstellen? Du sprichst mit meinem Darm.
So ähnlich, ja, mit deinem Unterbewusstsein im Darm. Ja, also ich habe medizinische Hypnose gemacht und auch eine spezielle Darm-bauchgerichtete Hypnose heißt eigentlich nicht Darmhypnose, bauchgerichtete Hypnose. Das ist so. Also die Grenzen verschwimmen ein bisschen zum autogenen Training, das kennt man eher, oder zur Entspannung, zur Meditation. Es ist nur zielgerichteter. Das heißt aber, dass ich nicht fähig bin, dir was einzupflanzen und du läufst dann herum wie ein gackerndes Huhn. Ja? Das ist die Hypnose nicht. Die ist aber leider schon existent. Also diese Show-Hypnose gibt's und die macht uns die medizinische Hypnose leider
natürlich
kaputt.
Schwer.
Genau. Also die Angst vor dieser Hypnose ist groß, dass man die Kontrolle verliert. Aber das muss man vorher auch gut besprechen, dass es das Bewusstsein passt immer auf. Du kriegst das alles mit. Das ist auch nicht so, dass du dann nicht sagst, na, also jetzt, das geht so nicht für mich, wenn da ein Wort falsch ist, was für dich nicht passt. Wenn ich von einer Meeresszene anfange sprechen und du hattest einen Unfall im Meer, dann bist du draußen, weil du Angst vor Fischen hast. Genau, was auch immer da passiert, aber das ist jetzt nicht so, dass du da drin bleibst und danach sagst, um Gottes Willen, was ist da passiert mit mir? Ja. Überhaupt nicht, sondern das soll auch gar nicht so sein, sondern du bist in einem entspannten Zustand, wo du positive Botschaften bekommst und das kriegt tatsächlich dein Körper so mit, dass bis in deine Zelle das umgesetzt wird und dein Immunsystem darf dann arbeiten. Es hat zum Beispiel früher auch dieses Warzenbesprechen gegeben, dass allein bei Kindern diese Warzen zum Beispiel durch Besprechen weggehen. Und da gibt es Studien dazu, dass es eben mit medizinischer Hypnose so gut funktioniert, weil das Immunsystem getriggert wird. Gerade bei Kindern sieht man das.
Ja, die Kinder denken nicht so viel drüber nach.
Genau, die sind da in der Welt, lassen sich da, das ist Fantasie, ja, das ist super.
So Fantasiereisen und dann, ne, sind ja auch ganz großartig, weil du hörst ja nur der Geschichte zu, aber du denkst nicht darüber nach, was macht die Geschichte jetzt mit
Und Hypnose ist halt die Fantasiereise nicht vorgegeben, sondern das kommt alles aus dir selbst. Das heißt, es ist etwas, wo ich nur einen Raum halte und jetzt dir eigentlich nur den Ort nicht vorgebe, sondern einfach nur ein bisschen einen, zum Beispiel, wenn ich sage, ich reise mit dir an deinen Gesundort. Wir gehen in den Körper hinein, wie ein kleines Staubkorn zum Beispiel, und reisen an deinen Gesundort. Wenn du dir das jetzt rational überlegst, dann denkst du dir das erstmal, ja, was soll denn das sein? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Na, wahrscheinlich das und das. In der Hypnose kommt ganz was anderes raus, weil dein Unterbewusstsein sagt dir das sofort. Das ist ganz witzig. Also das ist auch im Nachhinein so, dass du dir dann denkst, ach so, aha, witzig, ist es so. Und auch die Vorstellung, wie sieht's denn da aus? Das ist rein fiktiv und das ist ganz schön zu sehen und zu hören dann.
Wenn du die Radio ausschaltest, oder?
Ja, und dann ist es ein Raum, dann ist ein Gesundort ein Raum, der mit Teppichen ist oder sonst irgendwas. Und dann ist zum Beispiel dieser Ort der Krankheit ist dann eher ein Ort, der kalt ist oder mit Stahl oder da passt was nicht oder es funktioniert was nicht. Das muss man reparieren und das ist irgendwie so ein Prozess, wo man das dann langsam umändert und auch die Einstellung dazu umändert, weil es ist auch wichtig für den Körper zu wissen, du bist immer in der gleichen Spirale. Du denkst ja 90% des Tages dasselbe, das weiß man. Und Bauchpatienten oder Schmerzpatienten generell, chronische Schmerzpatienten denken ja immer das Gleiche, wenn der Schmerz kommt. Warum? Wieso jetzt? Wieso ich? Was ist jetzt schon wieder? Kann es nicht einmal normal sein?
Das ist eine immer die gleiche Spirale. Warum habe ich das und alle anderen haben das nicht? Kennt das dann?
Die sorgen darüber. Vielleicht ist es doch was und vielleicht ist es was Schlimmes und bla bla bla. Diese Spirale kennen alle, die chronisch krank sind. Und mit der Hypnose kann ich da aussteigen. Dann nehme ich die Exit Number One und in meinen tollen Ort oder an meinen Gesundort oder wo auch immer hin. Und das verinnerliche ich auch dann in der Praxis im Alltag. Da habe ich ein Tool an der Hand, wo ich wirklich mit einer Handbewegung das verknüpfe und dann sagen kann, zack, und ich gehe jetzt nicht diese Spirale entlang. Und das hilft dann meinem Körper nachhaltig. Gibt es ganz große Studien dazu, die signifikant wirksam sind. Und das ist ganz, ganz schön. Das ist ganz toll.
Das klingt wirklich schön. Das heißt, ich könnte das auch anwenden bei Patientinnen, die mal Tumorerkrankungen gehabt haben.
Es ist ganz vielfältig einsetzbar.
Von sehr viel Angst sozusagen, dass wieder ein Rezidiv kommt. Oder ich habe viele Patientinnen, die haben Angst vor der nächsten Untersuchung, weil da könnte ja wieder was rauskommen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich da so einen Gesundort für mich finde und so einen Anker setze. Das ist eine sehr schöne.
Richtig. Ich mache ja auch dadurch, dass ich mich nicht teilen kann, habe ich jetzt zwei
noch kein Papa-Papa.
Noch bin ich keine Papa-Mama. Ich habe zweimal im Jahr jetzt einen Online-Hypno-Circle, also einen Online-Kurs für Hypnose und bin selbst mega überrascht, wie gut das funktioniert, dass es auch online so transportiert wird und ich habe mega Feedback, ganz toll und was sich da bewegt und wer da alle dabei ist und den Raum dafür, diese ganzen Menschen zu halten und die dann zu begleiten, 12 Wochen lang in Live-Sessions, das ist ganz, ganz schön. Also wenn das wer mitmachen will,
das werden wir
kann, kann
dazu verlinken.
Ja, super. Also ich bin selbst begeistert von dem, weil da so viel Eigeninitiative kommt. Ja. Also wenig von mir, sondern einfach, was sich da in sich tut. Schön. Das ist schon schön. Ja, genau.
Schön, das werden wir auf jeden Fall gleich mitverlinken. Birgit, so abschließend, du hast doch noch das Thema Proktologie angesprochen. Mhm. Ja, genau. Auch ein sehr, ich würde mal sagen, schambesetztes Thema, oder?
Extrem.
Ja, extrem. Also Hämorrhoiden ist ja auch etwas, was eher vorgehaltener Hand bespricht.
Genau.
Ich habe eine Mama, die da immer ganz offen damit umgegangen ist, dass sie nach den Geburten von meinem Bruder und mir Hämorrhoiden hatte. Und wir haben das alle gewusst, dass es am Klo so eine Hämorrhoidensalbe gibt. Und
Ja.
Sie haben uns das schon relativ früh erklärt. Und ich habe auch selber welche. Aber es ist ein sehr schambesetztes Thema, ne?
Extrem. Also bei mir kommen Patientinnen eher zu, oder nicht zu spät, aber eher später als früher oder generell später als früher. Und dann, wenn es wirklich so ist, wenn was Angst macht oder wirklich Schmerzen ist oder wenn das jetzt mehr wird oder Angst halt dahinter steckt, dann kommen die zu mir. Und junge Frauen allerdings kommen jetzt schon, auch wenn was im Beginn ist, nicht passt. Also das beobachte ich auch. Also es sind zwei verschiedene Arten von Patientinnen, die da kommen. Also die, die sehr früh kommen und wissen wollen, was kann ich tun? Das ist natürlich immer sehr dankbar, weil dann kannst du viel verhindern. Und die, die relativ spät kommen, weil es jetzt gar nicht mehr geht. Und man kann extrem viel machen. Es ist, A und O ist natürlich der Stuhlgang. Das ist das, was passen muss, weil Hämorrhoiden sind druckbedingt einfach vergrößert dann.
Ja, und
das
es tut
heißt,
sehr weh, wenn der Stuhlgang dann nicht passt. Ja.
Richtig. Und das sind aber Dinge, wo man unterscheiden muss. Schmerzen sind meistens nicht Hämorrhoiden, sind meistens was anderes. Nicht immer, kann schon sein, aber zu 90% sind nicht die Hämorrhoiden, sondern sind andere Dinge da hinten. Und meistens kennt man aber nur, da hinten ist Hämorrhoiden, wenn da was nicht passt. Ja, aber da gibt es ganz viele verschiedene Arten und Dinge, und die sollte man sich auch anschauen lassen beim Facharzt und bei der Fachärztin, weil das muss man unterscheiden, was ist das denn? Und dann kann ich auch helfen, weil Hämorrhoidensalbe hilft halt auch nicht immer. Und wenn ich Red Flags habe, also rote Flacken habe, wie Blutungen, oder eben Dinge, die nicht mehr weggehen, dann muss ich mir das anschauen lassen von einer Ärztin, einem Arzt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, also auch hier möchten wir die Angst nehmen.
Ja, auch ist nicht, wirklich, wir Frauen sind ja Gynäkologen trainiert. Das ist ja super, weil wir Frauen gehen zur Gynäkologin, zum Gynäkologen, und das ist so ähnlich. Nur sind wir darauf trainiert, schon seit frühester Jugend, dass das halt unangenehm ist, zu akzeptieren ist, aber es tut ja nicht weh und naja, okay. Und man redet dann noch eher drüber. Proktologie braucht man Gott sei Dank ja nicht so oft, aber das ist ähnlich, das darf nicht wehtun. Das ist ganz wichtig, also ohne Schmerzen. Nur wenn was da ist, das schmerzt, dann kann ich jetzt nicht untersuchen, muss aber wissen, was ist das jetzt, und dann kann ich eine Therapie machen und beim nächsten Mal untersuche ich das.
Ja.
Aber das ist ganz wichtig, das ist unangenehm, ist aber in 5 Minuten vorbei, und ich, also für mich, ich sage alles, was ich tue, wie beim Gynäkologen, ich erkläre das alles, und ich weiß, dass das ein angstbesetztes Thema ist, logischerweise, und dass es unangenehm ist, aber das ist extrem wichtig, da die Angst zu nehmen, weil man sehr viel machen kann und sehr viel einfach Leichtes machen kann. Also wie gesagt, Stuhlgang ist A und O, wenn der mal passt, dann ist man schon viel gewonnen. Und so, wenn man zur Verstopfung neigt, also Druck auf die Hämorrhoiden ist nicht gut. Das heißt, nicht pressen ist, also jeder, ich habe viele Frauen, die sagen, na, der Stuhlgang ist normal. Und da frage ich natürlich immer nach. Und wenn ich sage, müssen Sie pressen? Na ja, schon. Dann sage ich, dann ist er nicht normal. Und dann gibt es große Augen, ganz oft. Wie? Nee, das kenne ich nicht anders. Ja. Und dann sage ich mir, na ja, aber dann ist er zu hart. Pressen ist nicht. Das heißt, Klohocker gibt es da, also dass man die Beine ein bisschen anzieht.
Ja, dass du die Beine ein bisschen
genau, weil da entspannt sich dann das, der Enddarm, dass das anatomisch besser funktioniert, also in der Hockstellung. Und aber wenn man mitpressen muss, dann ist der Stuhlgang zu voluminös, zu hart, also passt er einfach nicht, und da ist zu viel Druck auf dem Beckenboden auch.
Das ist, glaube ich, auch noch so ein wichtiges Thema, sich die Zeit für den Stuhlgang zu nehmen. Also ich habe eine Freundin, die jetzt einen Sohn hat und die gesagt hat, sie hat sich einfach jobbedingt nicht wirklich Zeit für den Stuhlgang nehmen können.
Habe ich viele
Weil,
Patienten.
Also die arbeitet als Friseurin, das heißt, da ist nur ganz kurz Zeit, ne? Also zwischen zwei Damen, denen du die Haare machst.
Nein, aber das ist so ganz, ganz
und
blöd.
Und dann
geht
das halt nur so ganz schnell rauspressen, sehe ich jetzt einmal.
Genau, habe ich auch viele.
Weil sich's halt einfach nicht ausgeht, weil dann natürlich im Salon, hey, die warten und dann kannst du dich jetzt nicht gemütlich hinsetzen. Aber ich finde ja, dass Stuhlgang auch ein bisschen was mit Gemütlichkeit zu tun haben darf.
Naja, vor allem ist es das, wenn ich dringend klein muss, dann gibt es keinen Kompromiss. Aber wenn ich dringend groß muss, dann gibt es plötzlich alle möglichen Ausreden. Das ist sehr seltsam.
Kann ich kneifen und zurückhalten.
Genau, also das ist etwas, wo ich sage, da muss man einfach so weit sein, das genauso zu priorisieren wie Hahn lassen, weil das extrem wichtig ist, weil, das ist ganz wichtig, Achtung, der Stuhlreflex kann gehen, der kann dich verschüssen. Wenn man immer zurückhält, dann ist der irgendwann weg. Und das ist dann ganz, ganz schwer wieder anzutrainieren. Also davor möchte ich wirklich warnen, wenn jemand zurückhält, das ist nicht nur nicht gut, sondern wirklich etwas, was dann mit der Zeit ganz, ganz blöd werden kann.
Also Birgit, wir haben totale Aufklärungsstunde jetzt.
Ja, genau. Alles abgesprochen.
Alles. Wir haben alles abgesprochen. Mir war das so wichtig zu besprechen, dass man keine Angst haben muss und dass es auch Dinge, über die man halt nicht so gerne redet, also Stuhlgang, ich meine, das ist halt so ein Thema, wir sind so sozialisiert, dass wir da jetzt nicht so drüber sprechen.
Ja, und trotzdem, keiner lebt, kein Lebewesen, glaube ich, gibt es ohne Stuhlgang. Ja.
Und ich fand vor einigen Jahren, seit der Corona-Zeit habe ich ein bisschen ein Problem, wie lange das her ist, aber das Buch Dame mit Charme hat ja doch auch einiges ausgelöst. Also ich finde, die junge Kollegin hat das ganz großartig.
Ja, super, das ist ein super
und
Buch.
Und auf einmal war ich im Buchzirkeln, wo das Buch besprochen worden ist, ja, von älteren Damen, die sagen, so ein tolles Buch und jetzt habe ich mir genau mal eingeschaut, ob denn der Klo-Muschel ist. Also es wurde auf einmal, es wurde der
Stuhl ein bisschen salonfähiger.
Genau. Ja, und ich finde es ganz, ganz toll, dass es solche verständlichen, für den Laien verständliche Bücher gibt, für etwas, wie du sagst, also das ist ja jedes Lebewesen. Also beim Hund ist es ganz normal, nicht? Da schauen wir uns immer ganz genau an beim Hund.
Ja, bei den Kindern ist es ja auch irgendwann, übers Kleinkindalter wird es dann schambehaftet und plötzlich wird dann nicht mehr gesprochen drüber und plötzlich ist es weg, das Thema.
Ja,
und das ist ganz seltsam, das ist einfach komisch. Ja? Also unsere Gesellschaft ist da wirklich so, dass das einfach nicht existiert.
Wir sprechen jetzt ganz offen darüber. Birgit, hast du noch eine abschließende Message an meine Zuhörerinnen?
Geht's zur Darmspiegelung ab 45? Punkt. Das ist mir ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, weil es so sinnvoll ist.
Sinnvoll und es wird gezahlt zum Großteil und es gibt auch, glaube ich, genügend Anlaufstellen in Österreich.
Ja, also ein guter Tipp ist auch, fragt die Freundin, die Mutter, die Oma, wen auch immer, hast du gut geschlafen bei der Darmspiegelung? Und dann hat man schon viel gewonnen.
Ja, also, sehr schön.
Das ist nochmal so ein Tipp.
Unser Abschluss. Genau. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
So gerne, so gerne.
Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite www.beatrice-tracht.com oder folge mir auf Instagram unter Sporty Summer Vibes.